Ja, Herr, lehr uns zu lieben, dass jeder dich sieht, das haben wir eben gesungen, und lehre uns durch dein Wort und präge uns durch deinen Geist. Mach du unser Herz jetzt auch offen für dein Wort. Amen. Als wir in unserem Gemeindeleitungsforum jetzt schon einige Monate über unsere Werte nachgedacht haben, uns verständigt haben auf so bestimmte Kernwerte, die wir die nächste Zeit wieder in den Blick nehmen wollen, da wurde uns der Punkt Barmherzigkeit ganz wichtig. Und jetzt könnte ich predigen, auf geht's, lasst uns barmherzig sein, Amen. Eigentlich müsste das ja reichen, weil wir wissen doch alle, was Barmherzigkeit ist, habe ich gedacht. Ist doch sehr selbstverständlich für uns als Christen, oder? Brauchen wir da wirklich noch eine lange Predigt? Ich glaube ja, weil der Begriff Barmherzigkeit verschwindet nachweislich so langsam aus unserem Sprachgebrauch. Inzwischen wird der Begriff Barmherzigkeit unter der Rubrik gehobene Sprache geführt. Also wenn ihr mit diesem Begriff noch was anfangen könnt, dann könnt ihr stolz sein, ihr seid demnach der gehobenen Sprache mächtig. Aber ehrlich gesagt ist das ziemlich traurig. Ziemlich traurig, wenn dieser Begriff nicht mehr begriffen wird. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass dieser Begriff auch durch uns und unser Verhalten wieder neu zum Leben erweckt wird. In dem Zusammenhang ist es mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir bei all diesen Werte- und Zieleüberlegungen, die wir hinter uns und hoffentlich zum größten Teil auch noch vor uns haben, dass wir uns nicht selbst irgendwelche Ziele setzen, sondern dass wir uns diese Ziele von Jesus setzen lassen wollen. Entscheidend ist nämlich nicht, dass wir irgendwelche tollen Werte haben, wie Barmherzigkeit, sondern dass wir wissen, woher sie kommen und was wir mit ihnen anfangen sollen. Wer gibt sie uns? Wer gibt uns eigentlich diese Werte? Und was will der von uns, der sie uns gibt? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen. Die Qualität unserer Werte hängt nämlich sehr mit der Qualität ihres Urhebers zusammen. Jesus hat sie uns vorgelebt im Auftrag unseres Vaters im Himmel. Und mit ihnen will er bei uns und auch durch uns natürlich etwas bewirken. Sie sollen Gottes Wert, Gottes Wesen in jedem Einzelnen von uns widerspiegeln und natürlich auch in der ganzen Gemeinde. Diese Werte sollen dazu beitragen, dass andere Menschen zu Jesus finden und durch ihn die Versöhnung mit Gott. Also kurz könnte man sagen, durch uns als Teil seiner weltweiten Gemeinde soll Gottes Wesen und damit auch vor allem seine Liebe zu den Menschen erkannt werden. Und wenn wir da keine Pappnasen sein wollen, dann muss diese Prägung echt sein. Wir sollten und wollen Jesus täglich bitten, dass er uns beim Erkennen des Wesens Gottes auf die Sprünge hilft. Und ich glaube, dass sich dann daraus ganz automatisch Werte ergeben, die unser Denken und unser Tun bestimmen werden. Je selbstverständlicher wir das verkörpern, was Gott uns an Werten vermittelt, je garantierter werden wir auch eine positive missionarische Ausstrahlung haben. Und ein Wesenszug Gottes, der sticht hier besonders heraus, das ist die Barmherzigkeit. Jetzt könnte man nachdenken, wo wird dieser Begriff überhaupt noch verwendet? Und dann stellt man fest, barmherzig, das klingt so ein bisschen nach barmherzige Brüder, nach irgendwie so, ja, irgendwie sehr fromm. Ist das vielleicht was für Weicheier, für Warmduscher? Heute zählen doch ganz andere Sachen. Zielstrebigkeit, ja, und auch mit der nötigen Härte, Durchsetzungsvermögen, das sind doch die Werte, die uns heute vermittelt werden. Knallhart sein, wenn es um die eigene Selbstverwirklichung geht. Das spiegelt sich sogar in Popsongs wider, ja, mach dein eigenes Ding, das ist doch cool. Und wie passt da Barmherzigkeit rein? Wenn du barmherzig bist, dann bist du doch irgendwie schon auf der Verliererseite, oder? Ich stelle auch bei mir leider fest, dass ich oft viel zu unbarmherzig bin. Und ich habe den Eindruck, das ist eine wirkliche Herausforderung für jeden von uns. Praktizierte Barmherzigkeit, besonders in einer sehr unbarmherzigen Welt, in einem unbarmherzigen Umfeld. Vielleicht erleben wir das nicht immer so, aber man muss ja nur mal die Nachrichten schauen, man muss auch einfach mal beobachten, wie es an Arbeitsplätzen und wie es in der Schule zugeht, dann wisst ihr, was ich meine. Wir leben in einer unbarmherzigen Welt, das geht doch schon in der Schule los, wo der Konkurrenzkampf zugunsten der Besseren gefördert wird. In einer Welt, wo es fortschrittlich ist, wenn sich der Stärkere durchsetzt. Und in einer Welt, wo der Verlierer ziemlich oft alleine gelassen wird. In einer Welt, wo fast jede Beziehung an der Unbarmherzigkeit des anderen scheitert. Aber genau diese Welt muss merken, welche Gotteskraft in der Barmherzigkeit steckt. Wir schauen uns mal an, was Barmherzigkeit überhaupt ist und ob wir ein paar spezielle Geschichten in der Bibel finden, die uns diesen Wert genauer erklären. Sucht man nach einer Definition, wird das Verständnis von Barmherzigkeit je nach Religion und Weltanschauung unterschieden. Zumindest in einem Internetartikel. Und das ist ein wichtiger Punkt, das finde ich sehr bemerkenswert, weil es eben für meinen Umgang mit anderen nicht egal ist, an wen ich glaube oder was ich glaube. Das prägt meinen Umgang, das prägt auch mein Verständnis von Barmherzigkeit. Und in Wikipedia heißt es da speziell zum christlichen Verständnis, das da nochmal herausgehoben ist, Barmherzigkeit ist in der christlichen Tradition keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die dem Menschen durch Gott zuteil wird. Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem als der Barmherzige und Gnädige und wird immer wieder dafür gepriesen. Also es steht nicht in irgendeinem Andachtsbuch, sondern in Wikipedia. Ich finde das super, ja, dass man das so nachlesen kann. Das ist richtig gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Der Autor von diesem Artikel, der hat ganz offensichtlich den christlichen Standpunkt sehr gut verstanden. Das Wesen der Barmherzigkeit hat ihren Ursprung in Gott und nicht in uns. Und deswegen gründet unsere Barmherzigkeit, die muss immer gründen in Gottes Liebe und ist nur da zu finden, wo sein Geist in uns wirkt. Die meisten von euch sind ja Bibelkenner und da fallen euch sofort zig Passagen zum Thema Barmherzigkeit ein. Ja, also nehmen wir nur mal die Psalmen oder ganz klar, wahrscheinlich haben manche das auch erwartet, kommt jetzt der barmherzige Samariter. Ja, oder Jesus fordert in seiner berühmtesten Predigt seine Nachfolger heraus, als er schlicht sagt, selig oder anders ausgedrückt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden selbst Barmherzigkeit bekommen oder erlangen. Barmherzigkeit geht nur praktisch. Es lässt sich ganz schwer nur barmherzig denken, ohne barmherzig zu handeln. Das ist nichts für Theoretiker. Und deswegen erzählt Jesus auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, weil da wird es praktisch. Und vor allen Dingen lebt Jesus selbst vor, was Barmherzigkeit bedeutet. Sie bedeutet zum Beispiel nicht einfach nur ein Mitgefühl, ein Mitleid, sondern Barmherzigkeit ist mehr. Das ist eine innere Haltung, eine Haltung, die zur Anwendung kommen muss. Jesus erzählt auch diese Geschichte vom unbarmherzigen Knecht, der einerseits seine Schuld erlassen bekommt und auf der anderen Seite will er sie anderen selbst nicht erlassen. Diese Geschichten erzählt Jesus, um uns auch den Spiegel vorzuhalten. Wir finden aber nicht nur im Neuen Testament solche Geschichten, sondern auch im Alten sehr eindrückliche Beispiele für richtig verstandene und vor allem für gelebte Barmherzigkeit. Eine dieser Geschichten, die möchte ich heute mal genauer mit euch angucken. Es geht um einen Farbigen aus Äthiopien. Wir lesen die Geschichte in Jeremia 38, die Verse 6 bis 13. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab, In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber der Kuschiter Ebed-Melech, ein Kämmerer des Königshauses, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königshaus und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König dem Kuschiter Ebed-Melech: Nimm von hier 3 Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus unter die Schatzkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an Stricken hinab zu Jeremia in der Zisterne. Und der Kuschiter Ebed-Melech sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um die Stricke. Und Jeremia tat so. Und sie zogen Jeremia an den Stricken herauf und holten ihn aus der Zisterne. Und dann bleibt er im Wachthof unter besseren Bedingungen. Jeremia war, glaube ich, so ziemlich der am härtesten geprüfte Prophet. Der musste so einiges einstecken, weil er den Leuten nicht nur am Mund geredet hat, sondern Gott gehorcht und seine Botschaft weitergegeben hat. Und diese Botschaft war damals: Wenn ihr schon permanent Gottes Warnungen vor den Konsequenzen eurer Schuld in den Wind schlagt, dann seid jetzt wenigstens bereit, die gerechte Strafe auf euch zu nehmen. Und zwar ohne zu meckern, ohne Widerstand zu leisten. Geht ins Exil nach Babylon, das war die Botschaft von Jeremia. Gesteht ein, dass ihr das verdient habt, dann kann Gott selbst mitten im berechtigten Strafvollzug noch barmherzig mit euch sein. Aber die verantwortliche Regierung der Juden reagiert stocksauer und wirft Jeremia in ein stinkendes Loch, in eine alte Zisterne, also so ein Wassersammelraum, muss man schon eher sagen. Die wurde nicht mehr genutzt, da unten war nur noch Schlamm und Dunkelheit. Auf einer Wanderung in Israel, da habe ich das mal gesehen, am Berg Meron, das ist der höchste Berg in Galiläa, da gab es mitten in der Pampa ein Loch in der Wiese. Da sind wir dran vorbeigelaufen, das war überhaupt nicht gesichert, da war einfach ein Loch und das war so 4 bis 5 Meter tief. Und das war nach unten so wie ein Bauch aus Steinen aufgesetzt. Das heißt, wenn man da reinfällt oder reingelassen wird, hat man überhaupt keine Chance mehr rauszukommen. Ja, der Dave vielleicht, ja, mit seinen Kletterkünsten, aber so an sich geht das nicht mehr. Überhängendes Gelände, 4 bis 5 Meter tief, klitschig, so ein paar Algen am Rand. Das war richtig gruselig. In Deutschland wäre das unmöglich, so ein Loch einfach ohne Zaun und ohne Hinweisschild da im Gelände zu lassen. Wäre ich da reingefallen, ich wäre ganz elend umgekommen. Und es kriegt keiner mit, der außen vorbeiläuft. Da kannst du schreien, wie du willst, dich hört keiner. Und genau in so einem Loch wollten sie Jeremia sehr unbarmherzig und brutal entsorgen. Da gab es eigentlich nur noch das qualvolle Warten auf den Tod. Und der König, der diese Tat zuließ, hieß Zedekia. Also ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber ich glaube, der war eine ziemlich feige Lusche. Also wenn man den mal so anschaut, statt sich für Jeremia einzusetzen, hält er sich einfach raus und sagt: Er ist in euren Händen, ich kann ja eh nichts gegen euren Willen tun. Der hatte schlicht keine Lust auf Stress mit seinen Ministern, und seine Ruhe und vielleicht auch seine Position als König war ihm wichtiger als das Leben des Propheten. Und da wird schon ein erster Punkt deutlich: Nichts tun kann entsetzlich unbarmherzig sein. Zedekia ist so zaghaft, das erinnert mich ein bisschen an den jüngsten Beschluss der EU, dass sie ja jetzt Kriegsschiffe vor der libyschen Küste kreuzen lassen wollen, um Waffenlieferungen nach Libyen zu verhindern. Das ist ja eigentlich ein tolles Vorhaben, aber das soll gezielt abseits der Flüchtlingsrouten passieren. Ganz gezielt nach dem Motto, wir tun was, um Libyen zu helfen, aber Flüchtlinge retten, das ist nicht unsere Aufgabe, das würde unsere Mission bloß behindern. Und so auch Zedekia damals. Er hält sich lieber raus und setzt sich ins Benjamin-Tor, also ein bisschen weg von da, wo Jeremia gerade unten im Loch sitzt. Da kann er mit anderen diskutieren, da wirkt er wichtig. Aber zum Retter taugt er nicht. Das will er lieber anderen überlassen, wenn überhaupt. Und dann kommt Hilfe für Jeremia ganz unerwartet von einem der königlichen Angestellten. Ebed-Melech. Das bedeutet übrigens Knecht des Königs. Das ist interessant, weil das könnte schon ein Hinweis auf Jesus sein, den Gottesknecht, der Knecht des wahren Königs. Ebed-Melech ist Kuschiter, wahrscheinlich ein sehr schöner Mann, ja, ein sehr schöner Mensch, dunkelhäutig aus dem Land der Königin von Saba, aus dem Land der zweiten Frau von Mose, das war auch eine Kuschiterin. Das ist das Gebiet des heutigen Äthiopien. Und die Menschen sind dort bis heute überdurchschnittlich schön. Ja, also so objektiv wie möglich betrachtet. Wer es nicht glaubt, der muss sich mal die äthiopische Fußballnationalmannschaft angucken. Also das sind alles richtig tolle Gestalten. Es gibt auch ein paar bekannte Models aus dem Land. Also das sind wirklich tolle Menschen. Aber bei Ebed-Melech geht es überhaupt nicht um äußere Schönheit. Es geht um innere Schönheit durch Barmherzigkeit. Ich glaube, dass Ebed-Melech sowas ist wie der barmherzige Samariter des Alten Testaments. Man entdeckt nämlich in dieser Geschichte sehr viele verschiedene Facetten von Barmherzigkeit, ohne dass sie ein einziges Mal ausdrücklich genannt wird. Aber durch sein Verhalten spiegelt er Gottes Barmherzigkeit bestens wider. Und das, obwohl er kein Israelit war. Kurz hier weiterklicken. Wir haben hier einen ersten Punkt, eine erste Facette seiner Barmherzigkeit. Ein barmherziger Mensch sieht hin und hört zu. Vers 7. Als aber der Kuschiter Ebed-Melech, ein Kämmerer in des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und so weiter. Das heißt, vielleicht dachte er, wie gut, dass es nicht mich erwischt hat. Nein, genau das nicht. Ebed-Melech hört von einer ungerechten, brutalen Behandlung Jeremias. Und er denkt sich, der wird ja sterben da unten, wenn ihm keiner hilft. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um barmherzig sein zu können. Wir müssen richtig hinhören. Wir müssen hinhören, ob es uns was angeht. Und wer gedankenlos weder hinhört noch hinsieht, der merkt auch nicht, wenn es anderen schlecht geht. Das gilt auch unter uns. Wer sogar bewusst weghört oder wegsieht, wenn er helfen könnte, der ist unbarmherzig. In unserem Gesetz gibt es deshalb zu Recht den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Und ich glaube, ganz sicher hat das christliche Wurzeln. Je mehr wir uns nämlich von diesen Wurzeln entfernen, desto häufiger werden potenzielle Helfer zu bloßen Gaffern. Also auf der Autobahn kann man das immer wieder erleben. Nur wenn wir wirklich am Wohl des anderen interessiert sind, können wir auch barmherzig sein. Und dann sehen und spüren wir, wenn es dem anderen nicht gut geht. Das kann eine besondere Gabe sein, die Gott schenkt. Und ich weiß, dass manche in unserer Gemeinde diese Gabe haben. Das ist ein großer Wert. Aber Barmherzigkeit ist mehr als die einmalige Handlung. Es ist mehr als das richtige Gespür. Es ist der Ausdruck einer grundsätzlichen Herzenshaltung. Das Wort Barmherzigkeit bedeutet nämlich im Herzen mittragen. Also sehr schön, wenn man diesen Begriff mal genauer anschaut. Das ist die sprachliche Wurzel, im Herzen mittragen. Barmherzige hören nicht bloß genau hin, weil sie vielleicht ihre Neugier befriedigen wollen, sondern weil sie andere in ihrer Not nicht allein lassen wollen. Wer barmherzig ist, der spitzelt nicht einfach nur neugierig rum, der hört nicht ab, sondern zu. Wer barmherzig ist, der merkt auch, zu welchem Zeitpunkt seine Hilfe gefragt ist, genauso wie Ebed-Melech. Habe ich jetzt mein Ding hier. So. Ein barmherziger Mensch greift ein, wenn es nötig ist. Vers 8. Da ging Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Ich finde, das war sehr mutig von diesem Mann. Das war ja nur ein Angestellter. Der König hatte selber Schiss vor seinen eigenen Ministern und dieser Mann traut sich was. Er benennt das Unrecht seiner Vorgesetzten und indirekt auch das Unrecht seines Königs Zedekia, der es nicht verhindert hat, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte. Zur Barmherzigkeit gehört unbedingt der Mut, sich einzumischen, wenn Unrecht passiert, wenn ich das mitkriege. Dort, wo zum Beispiel ein Wehrloser fertig gemacht wird. Vielleicht kriegst du das mit, dass dein Kollege oder vielleicht auch ein Mitschüler im Internet so richtig übel gemobbt wird. Und dann ist es dran, einzugreifen. Dann müssen wir uns als Christen bemerkbar machen. Wir können da nicht einfach weggucken. Das gehört auch zur Haltung der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit macht Menschen übrigens nie feige, sondern mutig. Deswegen ist sie nie ein Zeichen von Schwäche, sondern von besonderer Stärke. Ein dritter Punkt: Ein barmherziger Mensch kann sich in die Lage des anderen versetzen. Das lesen wir in Vers 9b. Ebed-Melech überlegt nämlich, dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Das sind so kleine Bemerkungen, aus denen sich ganz intensive Gedanken hervorgehen, die er sich gemacht haben muss. Ebed-Melech sieht die brenzlige Situation in der ganzen Stadt, die war nämlich belagert und es gab fast nichts mehr zu beißen. Und da gibt es auch keinen mehr, der einem Gefangenen barmherzigerweise irgendwie ein bisschen Brot in den Kerker wirft. Also wenn jemand in der Stadt verhungern muss, dann zuerst Jeremia da unten in diesem Loch. Und ganz offensichtlich ist er auch kurz davor. Wahrscheinlich hat er schon ein paar Tage lang da unten gesessen, bevor Ebed-Melech die Initiative ergreift. Barmherzig kann ich nur sein, wenn ich lerne, mich in die Lage anderer zu versetzen. Wenn ich mir überhaupt vorstellen will, wie es dem anderen in seiner Notlage geht. Nur so kann ich ein Herz für andere haben. Und dann: Ein barmherziger Mensch handelt. Ein barmherziger Mensch fühlt nicht nur mit, sondern er handelt. Nachdem Ebed-Melech seinem König erklärt hat, wofür der eigentlich zuständig ist, nämlich für eine gerechte Behandlung seiner Bürger und auch von Jeremia, da merkt Zedekia plötzlich, dass er ja noch Befehle erteilen kann. Er befiehlt dem Ebed-Melech, dass er Jeremia rausholen soll. Und dazu darf er gnädigerweise noch 3 Kollegen einspannen. Bitte? 3, ja. Ja, also ja, vielleicht je nach Übersetzung. Ja, okay. Vielleicht habe ich da falsch hingeguckt. 30 dann. Also im Nachgang jedenfalls zeigt Zedekia noch einmal, was für ein Typ er eigentlich ist. Statt seine Minister zurechtzuweisen und zu diesem Jeremia zu stehen, versucht er dann sogar noch, diese eigentlich gute Tat zu vertuschen. Vielleicht, weil er denkt, das könnte ihm als Schwäche ausgelegt werden, wenn er den da wieder rausholt. Ganz anders Ebed-Melech. Er denkt nicht nach, was andere denken, sondern was dem Jeremia hilft. Und zusammen mit seinen Kollegen zieht er Jeremia mit einem Seil aus diesem tödlichen Loch. Und so führt im Grunde die Barmherzigkeit, die Haltung Ebed-Melechs zur Rettung. Zur Rettung von Jeremia. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie erleichtert Jeremia gewesen sein muss, als die da oben am Beckenrand aufgetaucht sind, um ihn herauszuholen, zurück ins Leben zu ziehen. Aber bei dieser Rettungsaktion, da fällt noch ein ganz bemerkenswertes Detail auf. Und das, finde ich, setzt der Haltung Ebed-Melechs noch die Krone auf. Der denkt nämlich dran, dass ein dünnes Seil unter den Achseln eines inzwischen völlig entkräfteten Jeremia beim Raufziehen furchtbar wehtun würde oder ihn sogar noch schwer verletzen. Und deshalb überlegt er sich ganz genau, wie er vorgeht. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich vorher schon Gedanken gemacht. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus unter die Schatzkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an Stricken hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und der Kuschiter Ebed-Melech sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um die Stricke. Und Jeremia tat so, also eine optimale Polsterung. Und sie zogen Jeremia an den Stricken herauf und holten ihn aus der Zisterne. Ich finde, wenn man das nochmal so Punkt für Punkt durchgeht, spiegelt Ebed-Melech in jedem Detail die Barmherzigkeit Gottes wider. Und damit weist er auch intensiv auf Jesus hin. Der hat uns ja durch seine große Barmherzigkeit aus einem ganz anderen Loch rausgezogen, dem tödlichen Loch unserer eigenen Schuld. Und ich denke, wenn wir uns das Vorbild Ebed-Melechs vor Augen halten, dann sehen wir in ihm schon den Geist Jesu. Den können wir uns da bewusst machen und dann werden wir barmherziger hinhören. Dann werden wir eingreifen, wo es nötig ist. Dann werden wir uns besser in die Lage anderer versetzen können. Wir werden mehr und mehr so handeln können, wie es unserem barmherzigen Gott entspricht. Das wünsche ich mir für mich persönlich, für jeden von uns, dass wir uns dabei auch als ganze Gemeinde unterstützen, an dieser Stelle Jesus ähnlicher zu werden. Und Ebed-Melech ist uns dabei ein Vorbild. Barmherzigkeit in unserer Gemeinde, in der Familie, in der Schule, auch im Internet. Einfach überall, wo wir Menschen begegnen. Wir brauchen die Barmherzigkeit als hohen Wert für unsere Gemeinde. Wir brauchen sie als grundsätzliche Haltung, wenn wir glaubwürdig unseren Herrn und Gott bezeugen wollen, egal wo. Amen. Wir singen jetzt noch miteinander das Lied Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, dann wollen wir miteinander das Abendmahl feiern.